Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Hochschulen in ganz Europa arbeiten aktiv mit chinesischen Militäreinrichtungen zusammen. Und damit statten sie indirekt das chinesische Militär mit Wissen aus, auch aus Deutschland. So das Fazit einer internationalen Recherche, an der auch der Deutschlandfunk beteiligt war. Mehr dazu hören Sie hier im Programm um 18.40 Uhr in der Sendung Hintergrund. In Forschung aktuell blicken wir nun gleich darauf, wie sich die amerikanisch-chinesische Kooperation in der Wissenschaft unter Donald Trump gewandelt hat. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Frage, ob es bei Müttern nach der Geburt tatsächlich so etwas wie Stilldemenz gibt. Und wir informieren über den bevorstehenden Start der Boeing Starliner Raumkapsel. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Deutschland gehe Forschungskooperationen mit China zu blauäugig ein, so lautet der Vorwurf. In den USA hingegen wird schon seit Jahren darüber debattiert, wie viel Austausch mit Peking in der Welt der Wissenschaft gut für das eigene Land ist. Vor allem die Spionage an Hochschulen sollte unterbunden werden durch die sogenannte China Initiative, angeleiert durch das Justizministerium während der Amtszeit von US-Präsident Trump. Anfang des Jahres wurde das Programm nun beendet. Jetzt ist die Wissenschaft damit beschäftigt, die Auswirkungen zu studieren. Und es zeigt sich, der Erfolg der China Initiative ist wohl eher fragwürdig. Thomas Reintjes berichtet.
Noch im Januar 2022 bekräftigte der von Donald Trump ins Amt gebrachte FBI-Direktor Christopher Wray die Gefahr, die chinesische Spionage für die USA bedeute.
Die chinesische Regierung stiehlt schwindelerregende Mengen an Informationen, was zu schweren Jobverlusten in vielen Branchen führt. Alle 12 Stunden eröffnen wir einen neuen Fall, um gegen die Spionageaktivitäten vorzugehen.
Mehr als 2000 Fälle chinesischer Spionage seien anhängig. Dennoch wurde die auf Spionage in der Wissenschaft zielende China Initiative rund 3 Wochen später für beendet erklärt. Dem mutmaßlich riesigen Abfluss von Know-how nach China steht offenbar wenig Evidenz gegenüber. Zwar gab es mehrere Prozesse, auch gegen hochkarätige Wissenschaftler wie Charles Lieber, die in einem Schuldspruch endeten, aber der Spionage wurden sie nicht überführt, sagt Jenny Lee, Professorin für Hochschulbildung an der Universität von Arizona.
Wenn man sich die Anklagepunkte anguckt, dann haben die hauptsächlich mit Verwaltungsversäumnissen zu tun, dass jemand seine Verbindungen nach China nicht offengelegt hat oder Einkommen aus China nicht versteuert hat. Als dann das FBI anklopfte, wollten sie sich nicht selbst belasten und haben gelogen. Das sind klare Verstöße, aber keine direkten Beweise für Spionage. Es sind vor allem Verwaltungsfehler.
Eine Recherche des Magazins MIT Technology Review hat gezeigt, nur in rund einem Viertel der Fälle wurden die verdächtigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tatsächlich überführt. Doch auch Leben und Karriere derjenigen, deren Fälle fallen gelassen oder die freigesprochen wurden, sind beeinträchtigt, sagt Michael Nguyen. Er arbeitet bei der Organisation OCA, Asian Pacific American Advocates, mit Betroffenen.
Das kann eine sehr traumatisierende Erfahrung sein für die Betroffenen und deren Familien. Manchmal bekommen sie keine Unterstützung von ihrer Universität. Dann kommt auch noch die finanzielle Belastung hinzu, während sie auf das Gerichtsverfahren warten.
Beide, Michael Nguyen und Jenny Lee, sprechen von Racial Profiling, also einem Generalverdacht gegen Menschen chinesischer Abstammung. Das habe auch US-Bürger mit chinesischen Wurzeln betroffen. In mehreren Studien hat Jenny Lee untersucht, wie sich die China Initiative auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auswirkt. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass viele mit China-Bezug sich zurückgezogen haben.
Sie neigen weniger dazu, staatliche Forschungsgelder zu beantragen und denken darüber nach, in ein anderes Land zu gehen, wo sie nicht so sehr ins Visier genommen werden. Manche wollen sogar nach China gehen und dann ihr intellektuelles Kapital, ihre Expertise genau in das Land transferieren, mit dem die USA konkurrieren.
Jenny Lee glaubt, dass die aufstrebende Wirtschaft und Wissenschaft in China von vornherein die wahre Motivation hinter der China Initiative waren, dass es also vor allem um Wettbewerb ging. Doch stattdessen hat das Zurückdrängen von Kollaborationen mit China der US-Wissenschaft wohl eher geschadet als genützt. Jenny Li hat Publikationen gemeinsamer chinesisch-amerikanischer Forschungsprojekte analysiert und festgestellt, dass die chinesische Wissenschaft die amerikanische stärker unterstützt als umgekehrt.
Thomas Reintjes über den fraglichen Erfolg der China Initiative. Und wir bleiben in den USA. Alle guten Dinge sind drei. Heute Nacht will der US-Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing erneut versuchen, seine neue Raumkapsel Starliner auf einen unbemannten Testflug zur internationalen Raumstation zu schicken. Im vergangenen Sommer hat es sich gar nicht erst abgehoben. Und das bedeutet, dass Boeing immer weiter zurückfällt im Wettrennen mit dem Konkurrenten Elon Musk und seinen Dragon Crew-Kapseln. Und dabei ist Boeing doch eigentlich der Player mit der größeren Erfahrung. Warum beim Start diesmal alles glatt laufen dürfte, erklärt Guido Meyer.
Kathy Leaders ist die stellvertretende Chefin der US-Raumfahrtbehörde NASA. Sie leidet regelrecht, wenn sie das Offensichtliche feststellt.
Wenn Sie schon mal im Juli in Florida waren und dann noch draußen, dann ist Ihnen die hohe Luftfeuchtigkeit dort vertraut. Zu der Jahreszeit eine Rakete auf der Abschussrampe zu haben, das ist schon eine Herausforderung. Deswegen haben wir einiges gelernt von unserem vergangenen Startversuch im Juli.
Im vergangenen Sommer hatte der Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing zum wiederholten Mal versucht, endlich seine neue Mannschaftskapsel Starliner ins All zu schicken. Ein unbemannter Testflug sollte es werden, mit dem Docken an die internationale Raumstation ISS als Höhepunkt. Doch schon vor dem Abheben mussten Boeing und NASA diesen Startversuch abbrechen. Das Problem sei Feuchtigkeit auf einigen Ventilen des Raumschiffs gewesen, erklärt Michelle Parker, die Vizepräsidentin von Boeing.
Wir haben umfangreiche Tests hinter uns, sodass wir uns jetzt sicher sind, dass es an der Umgebungsfeuchte lag. Nicht der Regen war schuld. Stattdessen herrschte sowohl in der Montagehalle wie auf der Startrampe hohe Luftfeuchtigkeit.
Und die führte zu Korrosion an mehreren Aluminiumbauteilen des Raumschiffs. Aber seit mehr als 60 Jahren starten Raketen von Cape Canaveral aus ins All. Dass es in diesen subtropischen Breitengraden, besonders im Sommer, zu einer hohen Luftfeuchtigkeit kommt, hätte nicht nur einem erfahrenen Luft- und Raumfahrtkonzern bekannt sein müssen. Insofern sah sich Boeing in den vergangenen Monaten einigem Spott ausgesetzt. Auch Mark Nappy, der Manager des Starliner-Programms.
Wir haben jetzt ein neues Service-Modul. Wir haben neue Ventile. Wir haben eine neue Tankfüllung Treibstoff. Zusätzlich ist das gesamte System jetzt nach außen hermetisch verschlossen. Dazu reinigen wir künftig vor dem Start die Leitungen mit Stickstoff. Er soll Feuchtigkeit, die womöglich doch eingedrungen ist, hinausblasen.
Auf der Spitze einer Atlas V-Rakete soll die unbemannte Kapsel Starliner ins All und zur Raumstation fliegen, etwa eine Woche dort angedockt bleiben und dann an Fallschirmen baumelnd auf US-amerikanischem Festland aufsetzen. Michelle Parker verweist auf die Erfolge, die es beim ersten Testflug vor 2,5 Jahren dann doch gegeben habe.
Wir haben es in die Umlaufbahn geschafft und am Ende haben wir eine schöne, erfolgreiche Landung hingelegt. Aufstieg und Rückkehr beherrschen wir also. Was noch fehlt, ist die Annäherung an die internationale Raumstation, das Andocken, das Verbundensein mit der ISS und später das Abdocken. All das haben wir noch nicht demonstriert. Deswegen wird es beim nächsten Mal besonders darauf ankommen.
Für den Fall, dass das Docken an die Station diesmal gelingt, ist die Kapsel mit mehr als 200 Kilo Nachschub beladen. Das meiste davon ist Nahrung für die Astronauten und Kosmonauten an Bord der ISS. Etwa die gleiche Menge an Versuchsergebnissen soll der Starliner mit zurückbringen zur Erde. Klappt das diesmal alles so, könnten Ende des Jahres erstmals Menschen mit der Kapsel ins All starten. Dann hätte SpaceX nicht länger ein Monopol auf den amerikanischen Astronautentransport.
Guido Meyer über den Testflug der Raumkapsel Starliner. Und der Start ist geplant für heute Nacht, 0:54 deutscher Zeit. Der Klimawandel nagt an unserer Lebensgrundlage, das wissen wir längst. Auch vielen Unternehmen macht das Sorgen und die Forschung denkt deshalb über neue Modelle nach, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen können. Zum Beispiel in dieser Woche auf einer Tagung in Tutzing über Kreislaufwirtschaft. Dort wurde deutlich, es geht um sehr viel mehr als nur um Recycling. Gefragt ist eine Transformation der Wirtschaft, die Jahrzehnte dauern wird. Helmut Nordwig berichtet.
In dieser Woche berichtet die Zeitschrift Angewandte Chemie über einen Katalysator, den US-Forschende entdeckt haben. Er zerlegt den Kunststoff PET, aus dem Textilfasern und Flaschen bestehen, und zwar zurück in seine Einzelbausteine, die von neuem verwendet werden können. Bisher brauchte es dazu zahlreiche Reagenzien und viel Energie. Dieser Katalysator ist nur eines von vielen Elementen einer zukünftigen Kreislaufwirtschaft, sagt Katrin Rüppert von der Fachgesellschaft Dechemer.
Die Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy ist ein Wirtschaftssystem, das darauf abzielt, Produkte und Materialien möglichst lange im Wirtschaftskreislauf zu halten. Das heißt, sie sollen möglichst lange genutzt werden, sie sollen wiederverwendet werden, repariert und am Ende auch recycelt. Und das Ganze ohne Abfälle und klimaneutral, das heißt auch ohne CO2-Emissionen.
Klingt gut, aber die Wirklichkeit sieht oft noch anders aus. Da ist etwa nach einem winzigen Parkplatzunfall der Kühlergrill des Autos leicht beschädigt. Der ist aber so verklebt, dass die Werkstatt die komplette Frontschürze austauschen muss. Die alte wird weggeworfen. So funktioniert unsere Wirtschaft bisher, jedenfalls meistens. Doch die Motive, das zu ändern, werden immer wichtiger. Michael Beckmann vom Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik der TU Dresden.
Wir merken ja gerade eben, wie schwierig es ist, durch den Zusammenbruch von Lieferketten eben Produktionsprozesse am Laufen zu halten. Rohstoffe sind essentiell und die Rückgewinnung von Wertstoffen aus Abfällen, aus gebrauchten Materialien sollte eigentlich an dieser Stelle Anreiz genug sein.
Hinzu kommt der Klimawandel. Der Abbau von Rohstoffen und die Fertigung von Produkten setzen in der Regel mehr Treibhausgase frei als das Recycling. Und sie sind oft mit Umweltschäden oder negativen sozialen Folgen gerade für ärmere Länder verbunden. Kinder schürfen Kobalt für die Akkus unserer E-Bikes und die Gewinnung von Lithium gräbt ganzen Staaten das Wasser ab. Es gibt also viele Gründe für eine Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Katrin Rüppert.
Die Transformation hat eigentlich schon begonnen. Viele Ansätze gibt es schon, viele technologische Lösungen gibt es schon, aber es gibt natürlich auch noch viele offene Fragen. Wo kommt die viele Energie her? Wie geht man mit Nutzungskonkurrenzen um? Wo kommt zum Beispiel auch der Wasserstoff her? Auch wieder eine Energie, aber auch eine Wasserfrage. Also da sind noch eine ganze Menge Dinge zu klären, die man auch gemeinsam klären muss.
Grüner Wasserstoff soll der Energieträger der Zukunft sein. Doch um ihn zu erzeugen, ist viel Energie nötig. Allein die Chemiebranche in Deutschland bräuchte für eine Kreislaufwirtschaft 500 Terawattstunden Strom pro Jahr. Das ist etwa so viel, wie hierzulande im Jahr 2019 insgesamt verbraucht wurden. Der massive Ausbau erneuerbarer Energie ist also unverzichtbar. Es wird aber auch auf uns ankommen. Sind wir bereit, beispielsweise Kleidung länger zu tragen oder Autos zu teilen? Auf der technischen Ebene ist ebenfalls noch viel zu tun. Viele neue Verfahren müssen erst noch entwickelt werden. Das ist, sagt Michael Beckmann,
ein Prozess, der sehr viele Jahre benötigt. Das wird vielleicht manchen Politikern ein bisschen enttäuschen, wenn man jetzt sagt, das ist nicht in 5 Jahren erledigt und abgeschlossen, sondern dieses ist eine wichtige Herausforderung in den nächsten 30, 50 Jahren plus.
Aber nur, wenn heute damit begonnen wird. Viele Firmen sind bereits erste Schritte gegangen und ändern ihre Verfahren, etwa um klimafreundlicheren Stahl herzustellen. Sie haben verstanden, dass nur eine Kreislaufwirtschaft zukunftsfähig ist.
Und Kreislaufwirtschaft ist mehr als nur Recycling. Ein Beitrag von Helmut Nordwig war das. Viele schwangere und frisch gebackene Mütter, die kennen das. Sie wollen etwas sagen, aber das Wort kommt partout nicht in den Sinn. Schwangerschafts- oder Stilldemenz, so werden diese Wortfindungsschwierigkeiten oder auch allgemeine Vergesslichkeit rund um die Geburt gerne genannt. 80% der Mütter berichten davon, betroffen zu sein. Aber was wirklich hinter dem Phänomen steckt, das war eines der Themen auf der internationalen Fachtagung über die Neurowissenschaft des Elternseins, Parental Brain, die gestern zu Ende gegangen ist. Anneke Meyer war für uns dabei.
Mit einer Schwangerschaft verändert sich nicht nur der Körper. Auch im Gehirn wird so massiv umgebaut wie sonst nur in der Pubertät. Wortfindungsstörungen und Vergesslichkeit, die mit dem Bauch immer größer werden, sind ein häufiges Schwangerschaftsphänomen, das eine Begleiterscheinung dieser Veränderung sein könnte. Viele Frauen klagen aber auch nach der Geburt noch über Vergesslichkeit, die sogenannte Stilldemenz, berichtet Edwina Orchard. Sie hat das Phänomen in ihrer Doktorarbeit an der Monash University in Sydney untersucht.
When we were doing this study, we had women come in and they would also anecdotally just say.
Viele der Mütter, die wir bei uns im Labor hatten, sagten zu Beginn der Studie spontan so etwas wie: Oh je, mein Gehirn wollen Sie gar nicht untersuchen. Das ist ein einziges Sieb. Sie hatten das Gefühl, echte kognitive Defizite entwickelt zu haben. Dass Gedächtnisstörungen in der Schwangerschaft auftreten können, darüber ist die Wissenschaft sich ziemlich einig. Ob sie längerfristig bestehen bleiben, ob es Stilldemenz also tatsächlich gibt, war dagegen bisher umstritten. Um die Frage zu klären, untersuchte Edwina Orchard gemeinsam mit anderen Forschenden 43 Mütter, die etwa ein Jahr zuvor ihr erstes Kind bekommen hatten. Zum Vergleich untersuchten sie außerdem 43 Frauen gleichen Alters mit gleichen Bildungsabschlüssen, die noch nie schwanger gewesen waren. Alle Frauen füllten Fragebogen zur Erfassung von Schlafmangel, Depressivität und Ängstlichkeit aus. Anschließend wurde ihr Erinnerungsvermögen getestet. Wir haben sie eine ganze Reihe von Tests machen lassen, die verschiedene Arten von Gedächtnis abfragen. Wir haben geguckt, gibt es einen Unterschied in der kognitiven Leistungsfähigkeit, aber nichts gefunden. Wo wir jedoch einen deutlichen Unterschied gesehen haben, war in der Selbsteinschätzung. Obwohl die Mütter sich objektiv gesehen genauso gut erinnern konnten, schätzten sie ihre Leistung subjektiv viel schlechter ein. Auf der Suche nach möglichen Ursachen entdeckte das Team einen interessanten Zusammenhang. Mütter unterschätzten zwar ihr Erinnerungsvermögen, wussten aber besonders gut, wie viele Fehler sie gemacht hatten. Diejenigen, die in den Gedächtnistests mäßig abgeschnitten hatten, schätzten sich am schlechtesten ein. Diejenigen, die gut gewesen waren, schätzten sich am besten ein. Sie merkten also besser, wenn sie etwas vergessen hatten. Bei den Frauen, die nie schwanger gewesen waren, gab es diesen Zusammenhang nicht.
And we think that that is to do with cognitive load.
Wir glauben, das hat mit dem sogenannten Cognitive Load zu tun, also der Menge von Aufgaben, die nach der Geburt eines Babys zu erinnern sind. Die Frauen müssen an alles Mögliche denken und je länger die Liste ist, desto leichter vergisst man etwas. Die Folgen sind oft sehr spürbar. Vielleicht hat man auf dem Weg nach draußen ein Lieblingskuscheltier vergessen und dann steht man später mit einem schreienden Baby da. Diese Erlebnisse bleiben hängen und man schenkt ihnen mehr Aufmerksamkeit. Ein zweiter Faktor, der die Selbstwahrnehmung der Mütter beeinflusste, war, wie gut es ihnen ging. Probanden, die auch ein Jahr nach der Geburt zu wenig Schlaf bekamen oder depressive Verstimmungen hatten, fühlten sich auch besonders vergesslich. Für Edwina Orchard ein eindeutiger Hinweis darauf, dass Stilldemenz durchaus ernst genommen werden sollte. Auch wenn die Gedächtnisprobleme nur in der Selbstwahrnehmung existieren, seien sie ein Signal dafür, dass die Mütter überlastet seien. Ich denke, die Arbeit liefert einen wichtigen Beitrag zum Forschungsfeld. Sie beleuchtet eine Phase der Mutterschaft, über die wir sehr wenig wissen. Und sie bezieht Umweltaspekte mit ein, wie Schlafmangel und Depressivität. Faktoren, die in vielen früheren Studien vernachlässigt wurden, aber eine wichtige Rolle spielen, wenn wir verstehen wollen, was hinter diesen Veränderungen der Gedächtnisleistung steckt. Meint Jody Peluski. Die Neurowissenschaftlerin erforscht die Veränderung, die mit Mutterschaft einhergehen, an der Universität Rennes in Frankreich. Dass hinter dem scheinbaren Gedächtnisverlust in der Stillzeit tatsächlich eine neu erlernte Fehlerintoleranz stecken könnte, unterstreicht für sie, dass Wörter wie Stilldemenz grundsätzlich überdacht werden sollten. Ich denke, wir geben dem Ganzen einen zu negativen Beigeschmack. Oh, ich habe Stilldemenz, ich bin so vergesslich, das ist mein Mommy-Brain. Ich fände es viel besser, wenn wir nicht auf vermeintliche Defizite schauen, sondern sehen, was Fantastisches in unserem Mommy-Brain passiert. Denn es lernt, wie man sich um ein Baby kümmert, wie man einen Menschen am Leben erhält.
Stilldemenz, Mythos oder Wahrheit? Ein Beitrag von Anneke Meyer war das. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Piotr Heller.
Eine nachträgliche Impfung könnte gegen Long-Covid helfen. Diese Vermutung gibt es schon länger. Nun haben britische Mediziner bei einer Beobachtungsstudie neue Hinweise gesammelt. Sie werteten Daten von knapp 30.000 Patienten aus, die erst nach einer Corona-Infektion geimpft worden waren. Über 6.000 davon berichteten von Long-Covid-Symptomen. Nach der ersten Impfung sank das Risiko, an Long-Covid zu leiden, um 13%. Nach der zweiten nochmal um 9%. Das berichten die Forscher im British Medical Journal. Sie weisen aber auch darauf hin, dass unklar sei, ob die Impfung tatsächlich der Grund für den verbesserten Gesundheitszustand war. Möglicherweise seien andere Faktoren im Spiel gewesen. Eine relativ neue Virenvariante bedroht Bienen weltweit. Es handelt sich um das sogenannte Krüppelflügelvirus. Es ist seit Anfang der 80er bekannt. Im Jahr 2001 wurde eine neue Variante beschrieben. Sie ist einfacher übertragbar und tötet die Bienen schneller. Zoologen aus Deutschland und Italien haben nun die weltweite Ausbreitung dieser Variante untersucht. Ihre Analyse von 3000 Datenbankeinträgen und weiteren Erwähnungen in der Forschungsliteratur ergab, die neue Variante hat sich in Europa bereits durchgesetzt. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis sie auch im Rest der Welt dominieren werde, sagte einer der Studienautoren. Die Arbeit ist in einem Fachblatt über Parasiten erschienen. Man könnte die Tiere vor allem durch Hygienemaßnahmen im Bienenstock vor der Milbe schützen, die das Virus überträgt. Delfine erkennen ihre Bekannten am Urin. Das legt zumindest eine Studie von Meeresbiologen in Schottland nahe. Die Wissenschaftler haben 8 große Tümmler untersucht, indem sie ihnen Urinproben von Artgenossen ins Wasser gaben. Standen die Proben von Bekannten der Delfine, blieben diese länger in der Nähe. Danach spielten die Forscher den Tieren zusätzlich zu den Urinproben auch noch Geräusche von deren Bekannten über Unterwasserlautsprecher vor. Dabei variierten sie. Mal stammten Urin und Tonaufnahme vom gleichen Tier, mal von unterschiedlichen. Nur wenn die Kombination korrekt war, verweilten die Delfine in der Nähe der Lautsprecher. Das berichtet das Team im Magazin Science Advances. Andere Individuen am Urin zu erkennen, könnte im offenen Meer vorteilhaft sein. Delfine könnten auf diese Art Bekannte ausmachen, die kürzlich noch in der Nähe waren und dann fortgeschwommen sind. Tief unter den hawaiianischen Inseln verbirgt sich eine gigantische, rätselhafte Struktur voller Eisen. Genauer gesagt befindet sie sich in 3000 Kilometern Tiefe. Dort trifft der Erdkern, der aus Eisen und Nickel besteht, auf den Erdmantel aus geschmolzenem Gestein. Geowissenschaftler erforschen diese Regionen, indem sie die Geschwindigkeit messen, mit der Erdbeben durch sie hindurchwandern. Nun haben sie erkannt, dass sich die seismischen Wellen unter Hawaii um 40% verlangsamen. Vermutlich enthalte diese Zone deutlich mehr Eisen als ihre Umgebung und sei dadurch träger, schreibt das Team im Fachblatt Nature Communications. Jedoch ist unklar, wo dieses Eisen herkommt. Es könnte ein Überbleibsel von Gestein aus der frühen Erdgeschichte sein. Möglicherweise gibt es aber auch ein bislang unbekanntes Leck, über das der Erdkern Eisen verliert. NASA-Ingenieure rätseln über merkwürdige Daten der Voyager 1-Raumsonde. Die Sonde, die seit nunmehr 45 Jahren unterwegs ist, funktioniert eigentlich normal. Ihre Antenne ist weiterhin auf die Erde ausgerichtet, weshalb die Ingenieure mit ihr kommunizieren können. Jedoch sendet das System, das diese Ausrichtung steuern soll, falsche Daten. Sie würden die tatsächliche Orientierung der Sonde im All nicht widerspiegeln und wie zufällig generierte Zahlen erscheinen. Das berichtet die NASA selbst. Das Team will die Situation beobachten und die Ursache des Fehlers finden. Sollten die Ingenieure das Problem ausmachen, könnten sie es eventuell durch ein Software-Update beheben.
Sternzeit, 19. Mai. Witzige Weltraumoper in Düsseldorf. Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2022. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Vasong, das auf der großen Bühne unterwegs ist, um neue Werke zu ergründen. So könnte frei nach Star Trek die Weltraumoper Rückkehr zu den Sternen beginnen. Das Bühnenbild ist eine Kombination aus Science-Fiction-Kommandobrücke und 60er-Jahre-Betriebskantine und die Musik klingt nach vertrauten Weiten des Weltalls. Die Weltraumoper im Retro-Schick ist eine Art Fortsetzung von Star Trek, in Deutschland als Raumschiff Enterprise bekannt. Im 23. Jahrhundert machen sich 5 Erdlinge auf die Reise durch die kosmischen Weiten. Schließlich zwingt eine geheimnisvolle Macht die Crew um Captain Jean-Luc Hergeliert in die Umlaufbahn eines Eisplaneten, ähnlich dem Saturnmond Enceladus. Das Beamen auf die Oberfläche deuten glitzernde Decken an. Irgendwann ist alles voller Materie und Antimaterie und leuchtende Quellenwesen schweben im eisigen Ozean. Regisseur und Autor Bon Park und Komponist Ben Rössler, beide Mitte 30 und somit keine Trekkies der ersten Stunde, erzählen kurzweilig von der intergalaktischen Gemeinschaft. Die Oper besticht mit einem für ein zeitgenössisches Stück überraschenden Wohlklang. Man kann das alles ein wenig kitschig finden oder einfach wunderbar. Sollten in rund 200 Jahren tatsächlich Menschen quer durch das Universum reisen, so geht es hoffentlich so friedlich und bezaubernd zu wie derzeit im Düsseldorfer Schauspielhaus.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Europa ringt um Lösungen für ukrainische Getreideexporte.